wir sind in. Ohne zu gucken, ich habe schon geguckt. Wo ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist in Athen, aber was ist das? Das ist, wo Paulus gleich seine Predigt hält. Seine Flexibilität zeigt. Ja, das habe ich schon. Sollen wir das nochmal? Nein, machen wir das nicht nochmal. Wie flexibel er ist, wenn er redet, wenn er geredet hat mit den Leuten, zeigt er heute ganz stark, in einer starken Art und Weise. Und wie groß sein Vertrauen auf Gott ist. Ich bin immer noch baff, erstaunt, wie mutig Paulus in jede Stadt sich mit der verschiedenen Leuten, mit der Bevölkerung auseinandersetzt. Ich fürchte, ich wäre irgendwann mal einfach matt, kann man das so sagen? In dieser Verbindung, Zusammensetzung. Verunsichert. Danke. Paulus und Co. aber nicht. Wir wollen gleich lesen, was heute in Athen passiert ist. Aber davor möchte ich beten. Vater, danke, dass du da bist, auch wenn das Leben schwierig ist, auch wenn wir Gegenwind bekommen. Danke für dieses Beispiel von Paulus. Und Vater, ich bete, dass wir etwas mitnehmen heute können. Dass wir unsere Herzen für deine Botschaft öffnen. Segne diese Zeit. In Jesu Namen beten wir. Amen. Es tut mir leid, wir müssen diese ganze Stelle lesen. Ich habe versucht, das zu verkürzen, geguckt, wo kann ich das? Kann ich nicht. So, wir lesen das alles zusammen. Da sind die übrigens in Athen. Sie waren im Norden in Philippi, in Mazedonien. Und dann sind durchgereist. Thessalonisch hatten wir diesen Konflikt mit einigen Leuten in Thessalonisch. Und dann in Berea. Dieses wunderbare Aussage von den Menschen dort, die Gottes Wort studiert haben, um zu sehen, ob das, was Jesus sagt, Paulus sagt, wahr ist. Und dann sind die Thessalonicher böse Leute, die Paulus nicht gemocht haben, nach Berea gekommen, und dann ist Paulus quasi geflohen, erstmal nach Athen. Er wartet auf sein Mitdienern, Silas und ich glaube Timotheus, Lukas ist auch dabei, dass sie nachkommen. Ab Vers 16. Während Paulus nun in Athen auf die beiden warteten, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zu jüdischen Gemeinden hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten: Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Oh, ich liebe diese Übersetzung. Glaubt er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, er wolle uns Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in der Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Das ist, was wir vorhin gesehen haben. Das ist das Areopag. Dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind. Und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass die sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich zuvor übergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiter zu erzählen. So, Paulus kommt in diese Stadt nach Athen und sein Geist ist in ihm. Die Elberfelder sagt, erregt. Zornig, sagt Hoffnung für alle. Ganz aufgewühlt. Er sieht, dass sie Götzendienst vertreiben. Und Götzendienst für die Juden war das Schlimmste, was man machen kann. Könnt ihr Paulus sehen? Er steht da mitten in der Stadt. Und schaut sich herum. Er reibt sich die Hände. Er ist bereit, meiner Meinung nach, vielleicht Feuer vom Himmel auf diese nutzlosen Heiden herabzurufen. Aber interessant, das ist nicht, was er macht. Er tut das nicht. Ja, er führt Gespräche. Eine Übersetzung sagt sogar Streitgespräche, der Elberfelder sagt nur Gespräche, mit diesen Philosophen. Mit Respekt, meiner Meinung nach, habe ich den Eindruck. Mir gefällt, wie Earl Lavender, dieser Professor, Theologe, die wir ja, unsere Andacht bekommen und so weiter, er hat folgende Worte geschrieben. Obwohl er über die vielen Götzen in der Stadt bestürzt war, ließ er es nicht zu, dass diese Gefühle ihn zur Verachtung führten. Diejenigen auf dem Marktplatz, die ihn hörten, verhörte ihn als Schwätzer. Und sie haben ihn wahrscheinlich zum Areopag geführt, weil sie unterhalten werden wollten. Unter solchen Umständen ließ Paulus es einfach nicht zu, dass seine Gefühle seine Verkündigung beeinflussten. Wie ist es bei dir? Wenn dir eine Sache wichtig ist, wie gut kannst du deine Gefühle kontrollieren? Ich merke, es ist unterschiedlich bei mir. Ist abhängig von den Themen oder was das, worüber das Gespräch ist. Was bringt uns die nötige Ruhe und Stärke, um eine brenzlige Situation zu meistern? Was ich in Paulus sehe, ist, dass ich glaube, sein Vertrauen in Gottes Plan ihm geholfen hat. Vertrauen in seine Botschaft. Er hat eine wichtige Botschaft bekommen. Vertrauen in Gottes Herrschaft. Die Dinge geben ihm die Ruhe, Disziplin, die er gebracht hat. Und jetzt ist die Bühne bereit, sozusagen, für diese große Rede von Paulus. Hier ist eine Rede vor dem Areopag in Athen. Und für mich zeigt er hier wirklich seine Flexibilität. Wie er die gute Nachricht, diese wunderbare Botschaft von Gott weitergeben könnte oder kann. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren und rief, Athener, Mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Was tut er ganz am Anfang? Wie nennt man das? Okay, er gibt ihnen ein Kompliment. Ein Icebreaker, ja. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Oh, das ist gut. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht im Tempel, den Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat sie auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welche Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nah. Durch ihn allein leben und handeln wir, ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Da wir nun von Gott abstammen, ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Statuen aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten. Diese sind doch nur Gebilde unserer Kunst und unserer Vorstellungen. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen. Und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Die Leute sind nicht still geblieben. Guck mal. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen einige zu spotten. Andere aber meinten, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Paulus verließ jetzt die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an, fanden zum Glauben. Darunter waren Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats, seine Frau, die Damaris hieß, und manche andere. Was bringt ein Mensch zu einem Gespräch? Alle seine Vorstellungen, seine Geschichte, was er erlebt und nicht erlebt hat. Welche Vorstellung haben diese Philosophen von Christentum? Es ist interessant, dass Paulus erwähnt, was für Philosophen hier waren. Die Stoiker bestand darin, den Mut zu besitzen, sich niemals zu unterwerfen oder aufzugeben. Es war eine Philosophie der sozusagen Gleichgültigkeit gegenüber Vergnügen oder Schmerz. Während die Epikureer nur sehr eingeschränkt an Gott glaubten. Und ihr Gründer lehrte, dass das höchste Gut im Leben das Vergnügen ist oder das, was den Menschen die größte Zufriedenheit bringt. Er argumentierte, dass jeder Mensch die Folgen seiner Handlungen und deren Auswirkungen auf andere Menschen aber bedenken muss. So wirklich zwei weit auseinander Philosophien sind davor hauptsächlich getreten. Und sowohl für die Epikureer und die Stoiker war die Lehre des Paulus eine Neuheit, weil sie die Grenzen ihrer eigenen Lehren sprengte. Paulus geht einen Schritt weiter. Und jetzt müssen sie wirklich überlegen, was ist das für eine Philosophie? Was sagt er hier? Aber überleg mal, was betont Paulus in seiner Rede? Habe ich schon gesagt, er findet etwas Positives zuerst. Oder er versucht, irgendeine Gemeinsamkeit zu finden mit seinen Zuhörern. Und ich liebe diesen Satz. Ihr kennt ihn nicht und trotzdem verehrt ihr ihn. Naja, ich habe schon mal gehört in irgendeiner Predigt, vielleicht haben sie das getan nur aus Angst, weil sie einen Götzen vergessen haben oder ausgelassen haben. Das könnte auch sein. Und tendiere ich in der Richtung zu denken. Deswegen gab es diese Statue zu dem unbekannten Gott. Aber Paulus benutzt das, um eine Verbindung zu schaffen mit seinen Zuhörern. Er hat Gottes Größe betont. Dieser Gott hat alles geschaffen. Er ist so groß, er ist so mächtig, dass er nicht in einem Tempel wohnen kann. Er braucht uns Menschen nicht, eigentlich. Er ist nicht von uns abhängig. Und das Leben, alles, was wir auf der Erde sehen, kommt von ihm. Und er passt auf, dass das Leben fortgeht, Fortbestand hat. Und dann betonte er Gottes Nähe. Er ist, oder sein Wunsch ist, dass wir ihn suchen. Und er ist nicht weit von uns, er ist nicht fern, er ist nah. Vers 28 finde ich auch stark. Durch ihn allein leben, handeln wir. Ihm verdanken wir alles, was wir sind. Und dann hat Paulus unsere Situation betont. Unser Zustand als Menschen. Im Sinne von unserer Suche nach Erfüllung oder Bedeutung im Leben ist oft verkehrt. Und er beschreibt ihre Suche nach das in diesem Sinn, dass es unmöglich mit Statuen oder Idole Gott darzustellen. Und hey Leute, es ist Zeit, zu Gott zuzuwenden. Er fordert sie heraus, eine Entscheidung zu treffen. Fakt ist, für Paulus war es damals, vor 2000 Jahren, eine hohe, was sagt man, Erwartung. Gott wird nicht immer für immer warten. Er kommt immer wieder. Er wird schon wieder kommen. Irgendwann. Und der Richter hat er schon gewählt. Und die Bestätigung, wer dieser Richter ist, kommt durch die Auferstehung. Was merkt ihr in dieser Rede von Paulus, das anders ist als andere Reden von ihm?
Er spricht ja hier zu Leuten, die einen anderen Hintergrund haben. Sonst hat er ja oft auf das Jüdische aufbauen können.
Genau.
Ja, hier muss er sich einer neuen Situation anpassen.
Diese Menschen haben einen völlig anderen Hintergrund. Sie sind hauptsächlich nicht jüdisch. Ich glaube nicht, dass viele von den Juden, mit denen er schon gesprochen hat in Athen, dabei waren. Es kann sein. Aber er fokussiert auf diese Philosophen, auf diesem Areopag. Redet nicht über biblische Geschichten wie David oder Könige wie Saulus und David. Was ich ganz stark finde, fast eine Überraschung, ist, dass er die Auferstehung betont in seiner Rede. Er bringt es jedes Mal zur Sprache, dass Jesus von dem Tod auferstanden ist. Da, man kann sagen, da scheiden sich die Geister. Für manche Juden und auch Griechen. Und das man sieht das immer wieder, das trennt die Auferstehung. Und fangen an, darüber zu diskutieren oder argumentieren, das geht nicht. Ja doch, das ist passiert. Er ist leiblich auferstanden. Noch ein Zitat. Die Auferstehung Christi ist das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens. Und in der Tat der gesamten Weltgeschichte. Wenn Jesus nicht nach 3 Tagen leiblich von den Toten auferstanden ist, ist das Christentum falsch. Und alle Menschen bleiben tot in ihren Sünden. So stark hat Paulus diese Gedanke ausgedrückt in 1. Korinther 15. Wir sind, was hat er gesagt? Wir sind Narren. Blöde Menschen, wenn das nicht so ist und wenn wir nicht daran glauben. Die Auferstehung wird Menschen immer dazu bringen, eine Entscheidung zu treffen. So oder so. Wie wendet man sich Gott zu? Das hat Paulus auch erwähnt in seiner Rede. Jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Umkehr. Paulus ist sehr interessiert in Umkehr, dass Menschen sich umkehren. Als wir zuerst in Deutschland waren, fand ich ganz schön zu wissen, was dieses Symbol, habe ich nicht gefunden für heute, bedeutet, wenn man Auto fährt. Wenn man auf die Straße ist, man kommt zu ein umgekehrter U. Dass das ein Umkehr ist. Weil das beschreibt genau das griechische Wort Umkehr. Wir gehen in eine Richtung und wir entscheiden uns, in eine völlig andere Richtung zu gehen. Aber was bedeutet das? Die Umkehr selbst kann das Heil nicht schenken. Oder in irgendeiner Weise können wir sie verdienen. Aber die Umkehr bringt einen Menschen an eine Stelle, wo die vergebende Gnade Gottes ihm begegnen kann. Aber wie sieht das aus? Manchmal sagt es gibt nur einen Schritt. Manchmal sagt man, es gibt 5 Schritte. Ich habe sogar 7 oder 8, 9 Schritte gesehen. Was passiert, wenn man sich für Jesus entscheidet? Schauen wir ein paar. Ich habe 5. Es kommt zu einem Sinneswandel. Oder Gesinnungswandel. Welches ist richtig? Gesinnung oder Sinnes? Sinneswandel? Mein Lieblingsbeispiel ist etwas, das Jesus erzählt hat. Man hat zwei Söhne. Ging zu dem ersten. Hey, mein Sohn, geh hin und arbeite heute in Weinberg. Ich will nicht, hat er gesagt. Danach aber reute es ihn und er ging hin. Vati ging zu dem zweiten Sohn, dasselbe gefragt hat. Und der antwortet, ja, Herr, ich gehe, aber er ging nicht. Dann sagte Jesus, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Und sie sprachen, der Erste. Und Jesus sprach zu ihnen, und wer ihnen ist, er spricht zu den führenden Juden, die einen Streit mit ihm angefangen haben. Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner, hochgehasst bei vielen Juden, Juden, die für die Griechen oder für die Römer gearbeitet haben, Römer, nicht Griechen, und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Das war ein Slam. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit, und nur glaubte ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es satt, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Eine Gesinnungs- oder Sinneswandel brauchen wir. Eine Änderung unseres Herzens. Zweitens, wir müssen uns reuen. Es gibt Reue über die Sünde in diesem Prozess. Jesus spricht wieder über, es war eine Szene, hat er dargestellt im Tempel zwischen einem Pharisäer und einem Zöllner. Der Zöllner aber stand fern, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber der Pharisäer davor hat gerade gebetet. Danke, Herr, dass ich nicht bin wie der da. Und hat dann an den Zöllner geschaut. Reue. Anerkennung, dass wir Sünde in unserem Leben haben, ist wichtig. Und dann danach die Reue dazu. Man ist bereit, drittens seine Sünde zu bekennen. Und mein Lieblingsbeispiel für das ist diese Geschichte von den zwei, sage ich mal, zwei verlorenen Söhnen. Oft sagt man den verlorenen Sohn, aber ich glaube, beide Söhne waren verloren in ihrer eigenen Art und Weise. Der weggelaufene verlorene Sohn erkennt, dass es besser zu Hause, dass er es besser zu Hause hatte. Und er sagt, ich will mich aufmachen. Er füttert die Schweine. Und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und dann entscheidet man sich, von den Sünden zu trennen. Johannes 8, Abvers 10, ist ein Gespräch, das Jesus hat mit einer Ehebrecherin, einer Frau, die vor seine Füße geschleppt wurde. Und da stand ein Kreis von Männern bereit, sie zu steinigen, weil sie in der auf frische Tat ertappt, Ehebruch begonnen zu haben. Und Jesus vergibt ihr. Und sagte zu diesen Männern, derjenige, der ohne Sünde ist, darf zuerst seinen Stein werfen. Und man hört plötzlich plump, 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 als die Steine fallen auf die Erde. Und dann fragte Jesus die Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Dann sagte Jesus, ich verurteile auch dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Man entscheidet sich, nicht mehr zu sündigen. Werden wir Sünde haben in unserem Leben? Ja. Aber was ist der Plan für dich? Wir können immer wieder entscheiden, das will ich nicht. Das muss ich nicht tun. Gott, ich weiß, dass das dich weh tut. Das will ich nicht mehr. Vergib mir. Und dann fünftens, ist eine Feier durch die Taufe angesagt. Dass man sich Gott als Herrn und Erlöser zuwendet. Man kann sagen, man folgt Jesus in das Wasser. Genau wie Jesus sich taufen gelassen hat, folgen wir ihm in das Wasser. Und was sehr gut zusammenpasst mit Paulus, er macht das mindestens zweimal, wenn nicht dreimal. Die dreimal haben wir die erste echte Geschichte seiner Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus. Und dann zweimal erzählt er davon. Und das ist eine von den zwei Male. Und das kommt später. Wir werden es nochmal sehen in Kapitel 22. Apostelgeschichte 22. Aber er sagte, Hananias, den Gott zu Paulus geschickt hat, suchte mich auf, trat zu mir und sagte, Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können. Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen. Hananias sagte, der Gott unser Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Die Umkehr, sage ich mal, ist einmal eine Entscheidung, aber auch einen Prozess. Es geschieht in einem Augenblick. Manchmal kann es auch länger dauern, bis man zu diesem Punkt kommt. Für mich finde ich es immer wieder wichtig, dass man Jesus Christus kennenlernt. Auf diesem Weg. Ob es kurz oder lang ist. Und dieser Jesus ist für dich und für mich auferstanden. Er ist nicht im Grab geblieben. Und das war so ein wichtiger Punkt für Paulus in seine ganze Reden. Und er hat es sehr gut zusammengefasst in diese Predigt. Ich weiß nicht, ob ihr das aufgepasst habt und das gesehen. Aber ich liebe die, ich habe das nicht aufgeschrieben, ich glaube, es ist die Luther-Übersetzung. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Und das ist tatsächlich ein Zitat von einem Dichter, der auch in Athen wirkte. wenn man nicht merkt, dass alles um Jesus kreist. Ich weiß nicht, was man noch sagen kann. Und wenn man über Jesus sagt, er ist nicht wichtig, er ist nicht bedeutend in meinem Glauben, dann eigentlich kennt man Gott nicht. Und das müssen wir in unserem Köpfe klar haben, für unser Leben. Wichtig ist, wie gehen wir damit um, mit anderen Menschen, die anders glauben. Wie Paulus. Und wir finden Punkte, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Oder wie jemand, der reagiert wie ein gibt es einen Spruch dafür auf Deutsch? Man sagt auf Englisch Bulldozer. Eine Straßenmaschine, die Straßenebenen. Ein Walzer, ja. Oder gehen wir mit Menschen so um und wälzen sie einfach um. Und dann haben wir keine Chance, dass sie diese gute, wunderbare Nachricht hören. Ich bin sehr froh für solche Reden und Geschichten, wie wir heute haben. Beten wir zum Schluss. Ach Vater, hilf uns, diejenigen zu sehen als deine Kinder, die anders glauben als wir, als von dir geliebt. Obwohl wir manchmal vielleicht grundlegende Unterschiede haben. Verwende uns als deine Werkzeuge, um sie vielleicht einen kleinen Schritt zu machen im Glauben, in der Richtung einem lebendigen Glauben an dich zu bringen. Vater, ich bete auch für alle hier heute, die noch keine Entscheidung für dich getroffen haben. Herr, öffnet du ihr Herzen für diese wunderbare Gemeinschaft mit dir. Amen. Ein paar Fragen zu überlegen. Warum hat Paulus' Bestürzung über die Götzendienst nicht zu Verachtung geführt? Was hilft dir dabei, das nicht zu tun? Ein Gespräch zu führen mit einer Person. Warum hat die Erwähnung der Auferstehung eine so starke Reaktion hervorgerufen? Warum ist die Auferstehung so brenzlig in manchen Situationen? Und sind wir bereit, das Evangelium von Jesus in jede Situation weiterzugeben? Und wie? Was können wir tun? Wie können wir das tun? Was können wir tun, um uns besser darauf vorzubereiten? Zum Beispiel mit einem Muslimen über Jesus zu reden, von Jesus zu erzählen. Was würdest du erstmal sagen? Das ist manchmal eine gute Überlegung, vorher zu machen. Wir machen keine kleinen Gruppen heute, aber vielleicht, wenn wir Kaffee ist schon da, Tassen sind schon da, wenn wir Kaffee trinken, kannst du gerne überlegen mit deinem Nachbar, wie du eine Frage vielleicht antworten würdest. Beten wir zum Schluss. Vater, ich stehe in Ehrfurcht vor dir und danke dir, dass du ein Gott bist, der so stark, so kräftig, so mächtig ist. ich kann das nicht, gar nicht vorstellen. Aber trotzdem bist du intim. Du willst so eine enge Gemeinschaft mit uns haben. Danke für diese wunderbare Beziehung, die durch Jesus möglich ist. Schenk uns immer wieder, Herr, Freude in unserem Herzen. Auch wenn Zeiten hart sind, wenn Gerechtigkeit nicht herrscht, wenn Krieg herrscht in unserem Land, gib uns in unserem Herzen Hoffnung und Frieden, obwohl wir das nicht immer verstehen. Und Herr, schenkt uns Glauben, dein Glauben, wenn unser Glauben schwach ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir haben Zeit für Gemeinschaft, Kaffee ist da und wir werden ein bisschen umräumen in ein paar Minuten, wir bauen die Tische auf und dann essen wir zusammen. Jeder ist herzlich eingeladen zu bleiben. Normalerweise haben wir genug Essen, habe nicht geguckt heute, aber es klappt immer. Ich esse weniger.